Die Zungenrede oder Sprachenrede ist ein Phänomen, das innerhalb der Christenheit schon für viel Verwirrung, Spaltung und Not gesorgt hat. Wir wenden uns diesem Thema zu, weil wir sicher in der Zeit unseres Christseins mit Menschen zusammenkommen, die von dieser Gabe begeistert sind. Einige sagen, dass gerade durch die Gabe der Sprachenrede man den Segen Gottes mehr erleben kann. Und die anderen sagen, es ist ein Fluch für das Volk Gottes. Die einen sagen, im Bild gesprochen, es ist Feuer vom Heiligen Geist. Und die anderen sagen, es ist nach 4. Mose 26, 61 fremdes Feuer auf Gottes Altar, was nur den Tod bringt. Ich möchte einen Vertreter, der die Zungenrede aufs Wärmste empfiehlt, vorstellen. Es ist ein Pastor aus Geldersheim. Seine Argumente, die wir gleich hören werden, sind sehr typisch für die Ausübung der Zungenrede. Außerdem werden wir sehen, wie Menschen diese Sprachenrede empfangen können und wie sich so eine Sprachenrede anhören kann. Zu Anfang ruckelt der Film etwas, bitte entschuldigt die mangelnde Qualität.
Sondern warum in Sprachen beten? Zunächst einmal, ganz, ganz wichtig, 1. Korinther Kapitel 14, Vers 4. Wer in Sprachen betet, erbaut sich selber. Das Wort erbauen klingt so altväterlich, aber es bedeutet eigentlich, der lädt sich selber auf. Wenn du in Sprachen betest, lädst du deinen Akku auf. Dein Akku wird immer wieder mal leer. Durch das Leben auf der Welt wird dein Akku immer wieder mal leer. Dein emotionaler Akku wird leerer. Okay? Und dann musst du dich wieder aufbauen. Und das machst du, indem du in Sprachen betest. Ich trage danach, jeden Tag mindestens eine Stunde in Sprachen zu beten. Manchmal zwei, manchmal drei. Selten. Aber es kommt vor. Okay? Und ich stelle was fest. Je mehr ich erfüllt bin, je mehr ich in Sprachen bete, desto dicker wird meine göttliche Schutzschicht. Angriffen gegenüber von außen. Meine Laune geht nicht mehr in den Keller, wenn irgendwas passiert, was mir nicht passt, sondern ich denke mir dann, dann schauen wir, ob wir die Situation irgendwie verbessern können. Du kommst besser drauf, wenn du in Sprachen betest. Sag mal mit mir, ich komme besser drauf, wenn ich in Sprachen bete. Na, du verstehst es nicht, was du da sagst. Aber hör mal, wenn du in Sprachen betest, dann ist es auch nie so, dass dir plötzlich die Munition ausgeht. Wie viele von uns wissen, du betest und nach 2 Minuten geht dir die Munition aus. Segne meine Familie, meine Kollegen, oh Herr, vor allem der Müller 2. Oh Herr, der Müller 2, mach irgendwie was mit ihm, Herr. Ritt ihn oder versetz ihn oder was auch immer, Herr. Außerdem fühle ich mich nicht so gut, Herr. Herr, mach was. Schau, wenn du in Sprachen betest, dann passiert es dir nie, dass du dich irgendwann mal anschaust im Spiegel und sagst, was nun? Sondern du betest weiter. Du betest in Sprachen. Wenn du ein Sprachenredner bist, dann wirkt der Geist Gottes im Hintergrund und bewirkt, dass dir alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Dass sich alles irgendwie zum Guten, zu deinem Nutzen wenden muss. Ich denke, dem würde man sagen, es ist ziemlich wichtig, in Sprachen zu beten. Erstens, du kommst besser drauf. Du kommst einfach besser drauf. Und du kannst 3 Stunden, glaube mir, du kannst 3 Stunden in Sprachen beten und emotional hinterher nichts fühlen. Bis auf das, dass dein Kiefer irgendwie taub ist jetzt. Aber gleichzeitig stellst du auch fest, du hast viele der Probleme, die andere Menschen haben, hast du einfach nicht. Es ist, als ob die Engel Gottes dir die Steine aus dem Weg geklaubt hätten. Und wenn eine Krise kommt, dann kann es gut sein, dass der Herr dir die vorher sagt. Und dann bist du schon mal vorbereitet. Ich stelle fest, Leute, die nicht in Sprachen beten, die keine Zeit haben fürs Wort Gottes, keine Zeit fürs Gebet, denen passieren alle möglichen Sachen. Die gehen über die Straße und stoßen sich, prellen sich in großen Zeh. Ja, und müssen dann Gipsverband tragen. Und so weiter. Und dauernd, wenn es vorbei ist, kommt wieder was anderes. Dauernd, ständig ist irgendwas. Bei Leuten, die ausgiebig in Sprachen beten, stelle ich fest, dass deren Leben viel langweiliger ist. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Gib mir das Sprachengebet. Und Herr, ich empfange jetzt. Und jetzt schnaufst du mal tief ein und fängst an, in Sprachen zu reden. Porama subrom bosalabo mocho kura kiri badeo. Karama mosso koloru barebidiko di badeo. Dario mama rom brom boloru valibrio. Tramo mosso koru bacheko valerio. Koloru vadi bram brebosso koloru vadi larango cho. Alla. Bin bloß ich. Cemo so barebo mbario. Tremo mon karamboro. Oh, Vater, danke, Vater. Segne sehr. Marabosso kori.
Neben dem, dass der Pastor in Zungen betete und niemand auslegte, auch später nicht, und zum Heiligen Geist betet, obwohl in der ganzen Heiligen Schrift dies nie erwähnt noch von einem Gläubigen praktiziert wurde, und der Empfang der Sprachenrede kommandiert wurde, hat er folgende Argumente, warum man in Sprachen bzw. Zungen beten soll. Sprachenrede oder Zungenrede wird oft abwechselnd gebraucht, meint aber im Grunde dasselbe. Nun, das Sprachengebet dient zur Selbstauferbauung. Der Akku wird aufgeladen. Es macht dich unempfindlicher gegenüber Angriffe auf deine Seele. Dir macht vieles nichts mehr so aus. Wer mit Gebetsarmut oder Gebetsmüdigkeit zu kämpfen hat, dem wird durch das Sprachengebet geholfen. Ja, Gott wird dem Sprachenredner vermehrt Segen zuteil kommen lassen. Und dieser Gläubige hat ein langweiligeres Leben, das heißt, er hat weniger Probleme. Also alles in allem die Empfehlung, Sprachenrede sollte jeder Christ haben. Ich komme später noch so auf manche Aussage zurück. Wie werden wir dieses Thema anpacken? Es ist dies Buch, in dem die Sprachenrede erwähnt wird. Es ist auch dieses Buch, welches uns hilft, alles zu beurteilen und richtig zu bewerten. Es ist die Bibel. Sie soll die Grundlage sein, wie wir dieses Thema anpacken. Paulus schreibt im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 bis 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei und zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gott hat seine Absicht, dass wir die Bibel haben. Sie sorgt dafür, dass wir recht belehrt werden. Wir sollen folglich auch die Bibel, die Belehrung über die Sprachenrede ausschließlich aus der Heiligen Schrift entnehmen. Die Bibel überführt auch von falschen Vorstellungen über die Gabe Gottes. Und die Bibel weist den rechten Weg. Sie zeigt auch den Ausweg, hilft, in die richtige Richtung zu gehen. Die Folge ist, der Mensch, der mit Gott lebt, wird durch sie ganz und gar zubereitet und für alles vollkommen ausgerüstet. Manche sagen jetzt, Moment, ich höre auf den Heiligen Geist. Er lehrt mich doch. Darauf sage ich, der Heilige Geist führt ins Wort. Das Wort Gottes ist durch den Heiligen Geist entstanden und dieser Geist Gottes erklärt das Wort. Ohne ihn können wir nicht die Bibel verstehen. Was aber abzulehnen ist, ist folgende Ansicht. Meine Erfahrung zeigt mir, dass dies richtig ist. Wisst ihr, positive Erfahrungen gibt es in jeder Religion und Sekte. Und glaube nicht, dass der, der sich als Engel des Lichts verstellt, 2. Korinther 11, Vers 14, dich nicht auch täuschen kann. Es ist eine gefährliche Überheblichkeit, wenn Christen meinen, sie sind vor Satan und seinen Lügen hier auf der Erde verschont. Sie können allein durch ihr Bauchgefühl erkennen, was richtig und falsch ist. Diese Annahme ist ein Trugschluss. Wenn der Herr Jesus seine Jünger warnt, habt Acht, dass euch niemand verführt, Matthäus 24, Vers 4. Und weiter sagt er, Matthäus 24, Vers 5, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Dann können, ja, dann ist die traurige Feststellung, dann werden viele Christen, viele Jünger von Jesus verführt. Das ist die Aussage des Herrn Jesus und nicht eines Schwarzsehers. Als der Herr Jesus in Matthäus 24 seine Endzeitrede hielt, hat er genau dies nicht verschwiegen. Viele seiner Jünger werden verführt. Deshalb habe einen gesunden Zweifel gegenüber deinen eigenen Erfahrungen, aber habe auch großes Vertrauen zur Heiligen Schrift. Deshalb kommt sie von jetzt ab auch allein zur Sprache. Ganz bewusst will ich nicht auf Erfahrung, die Zungenredner oder auch Gegner der Zungenrede gemacht haben, verzichten. Von beiden Seiten gibt es viele Beweise. Die Bibel soll uns hier alleine helfen. Der Beginn der Sprachenrede. Sehen wir uns den Text an, wie er in Apostelgeschichte 2, Vers 4 bis 8 steht. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Hier wird zum ersten Mal die Sprachenrede erwähnt. Vorher hatte die christliche Gemeinde bzw. die Jünger von Jesus dies nie erfahren. Weder der Herr Jesus noch irgendein Jünger hatte in Sprachen geredet. Was wir sehen ist, dass die Sprachenrede eine menschliche Sprache ist, die der Jünger von Jesus nach dem Pfingstereignis gesprochen hat. Gottes Geist formte die fremden, aber menschlichen Worte im Mund des Jüngers. Denn es heißt hier, der Geist gab es ihnen auszusprechen. Dieser redete dann deutlich, höher und verstehbar in einer Sprache, die der Sprachenredner selbst nicht gelernt hat. Er hat vorher nicht geübt, er konnte sie sofort. Folglich ist zu bemerken, die Worte der Sprachenrede kommen vom Heiligen Geist. Das heißt, dass der Heilige Geist bei der biblischen Sprachenrede die Zentralperson ist. Die Sprachenrede ist eine menschliche Sprache. Manche Christen sagen, es ist nicht nur eine menschliche Sprache, sondern es kann auch eine Sprache der Engel oder das unaussprechliche Seufzen des Heiligen Geistes sein. Dabei wird sich zum einen auf die Bibelstelle in 1. Korinther Kapitel 13 Vers 1 und auf die Stelle in Römer 8 Vers 26 gestützt. Im 1. Korintherbrief, da heißt es, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönernes Erz oder eine klingende Schelle. In dieser Stelle, die die Sprachen der Engel erwähnt, geht es nicht um das Thema Sprachenrede, sondern um die Liebe. Auf die Liebe ist zu achten, denn Paulus, wenn er sich mit menschlichen Sprachen, ja selbst mit Sprachen von Engeln ausdrücken würde, aber keine Liebe habe, dann ist er nur ein scheppernder Laut. Paulus überhöht hier etwas, um die Wichtigkeit der Liebe deutlich zu machen. Selbst wenn er in allen Sprachen der Menschen vor Gott und von der Wahrheit und von der Gerechtigkeit und so weiter reden würde, aber nicht wirklich Liebe im Herzen hat, dann bringt das Ganze nichts. Ja, selbst wenn er in den Sprachen der Engel reden würde und keine Liebe hätte, dann wäre es eine klingende Schelle. Poetisch macht Paulus zum Ausdruck, dass ohne Liebe er nichts sagen kann. Paulus redet so wenig in Sprachen der Engel, so wenig er persönlich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle wäre. Er ist bekanntlich ein Mensch. Und als Mensch redet er nicht eine Sprache der Engel. An keiner Stelle wird gesagt, dass Sprachenrede Engelrede sei. Die andere Bibelstelle, die für die Sprachenrede angeführt wird, steht im Römerbrief. Römer Kapitel 8, Vers 26. Da heißt es. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Nun, wenn das Seufzen unaussprechlich ist, dann ist es klar, dass es nicht hörbar ist. Warum? Eben, weil dies unaussprechlich ist. Der Ort, wo der Heilige Geist für uns mit diesem Seufzen eintritt, ist der Thron Gottes im Himmel und somit für uns nicht zugänglich und auch nicht hörbar. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, die Sprachenrede wird nicht eingeübt. Die Jünger von Jesus konnten sie sofort. Wenn es Menschen gibt, die andere auffordern, das Sprachenreden einzuüben, dann ist dies zu verwerfen. Die ganze Heilige Schrift kennt nicht eine solche Empfehlung. Wenn Gott diese Gabe gegeben hat, dann war sie sofort vollkommen da und man konnte sie in dieser Weise auch gebrauchen. So wie Christus den 38 Jahre gelähmten Mann sofort auf die Beine half, indem er sagte, steh auf, nimm dein Bett und geh heim, Matthäus 9, Vers 6. Der musste auch nicht einmal das Gehen üben. Und der Grund, wozu Gott diese Rede gegeben hat, ist Babylons Fluch. Dieser Fluch soll überwunden werden. Menschen sollten die Botschaft der Jünger verstehen, wie wir auch in Matthäus 2, 8 bis 11 lesen. Da heißt es, wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder, Kreder und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Die Taten Gottes, das war, dass er seinen Sohn Jesus für die Vergebung der Sünden für alle Menschen hingegeben hat. Diese Taten Gottes wurden über die Sprachbarrieren der Menschen verkündigt. Der Sinn dieser Gabe war nicht Unverständlichkeit, sondern verständlich zu sein. Sie soll nicht im Glauben Verwirrung stiften, sondern den Glauben fördern. Hier sehen wir noch einmal die vier Punkte. Wir haben nun gesehen, zu welchem Zweck Gott diese Gabe gegeben hat. Nun, der Unterschied von einem Wunder und einer Gabe ist, dass ein Wunder einmalig ist und eine Gabe man besitzen darf. Wenn das Rote Meer durch ein Wunder geteilt wurde und das Volk durchkam, dann brauchte es ein weiteres Wunder, wenn dies noch einmal geschehen soll. Wer eine Sprachenrede als Gabe bekommen hat, dieser konnte dann die Gabe auch weiter behalten. Es gab damals Christen, die in anderen Sprachen gesprochen haben. Wie sollten sie sich nun verhalten? Wie sollten sie diese Gabe recht benutzen? Nun, die Sprachenrede in einer Gruppe. Wir wissen, dass am Anfang jeder in Sprachen und zwar gleichzeitig geredet hat. Das hing mit der Zuhörerschar zusammen. Da gab es sicher verschiedene kleine Grüppchen, die sich um einen Sprachenredner sammelte. Der blauf. Hier gab der Heilige Geist eine klare Anweisung, denn er ließ durch Paulus aufschreiben, im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 27 bis 28 können wir dies lesen, Da heißt es, wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein. Und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Wir denken noch an den ersten Punkt. Die Worte der Sprachenrede kommen vom Heiligen Geist. Nun gibt der Heilige Geist diese Ordnung. Das heißt, dies ist von nun an die Norm. So soll es sein. Vorher war es noch anders, aber jetzt gilt dies. Wie nennt nun die Bibel etwas, was Gott nicht will und der Mensch trotzdem tut? Das Spezialwort heißt Sünde. Es ist also Sünde, wenn es eine Versammlung von Sprachenrednern gibt, die alle gleichzeitig sprechen, obwohl der Heilige Geist dies doch anders geordnet hat. Es ist also Sünde, wenn mehr als drei in fremden Sprachen sprechen. Und es ist Sünde, wenn keiner diese Rede auslegt. Wer sündigt denn? Wenn es Gottes Geist selbst ist, der die Worte beim Sprachenredner ausspricht, dann sündigt der Heilige Geist. Und das, liebe Geschwister, kann nicht sein. Der Heilige Geist hat diese Ordnung ja gegeben und er selbst wird sich peinlichst genau daran halten. Er weiß auch im Voraus, ob da ein Ausleger ist oder nicht. Und er wird sich dementsprechend verhalten. Verstehen wir? Nur ein fremder Geist oder der menschliche Geist hat mit Sünde kein Problem, Gottes Geist aber schon. Hier ist ein weiterer Maßstab, um zu erkennen, ob Gottes Geist hier spricht. Man soll fragen, ob die Ordnung Gottes eingehalten wurde. Wenn nicht, dann muss man das Ganze verwerfen. Vorsicht, Irrlehre! Nun lesen wir, dass Sprachenrede für sich selbst geschehen darf. Der Begabte kann in dieser Sprache zu Gott reden, das heißt beten. Es gibt somit das Gebet in Sprachen. Sprachenrede zur Eigenerbauung. Dies ist die Hauptstelle, warum wir Christen aufgefordert werden, in Sprachen zu reden oder zu beten. 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Selbsterbauung ist wichtig für einen Christen. So wird gedacht. Was ist aber Erbauung? Schon in diesem Bibelwort kommen zweimal erbaut vor. Dies Wort. Was die Gemeinde erbaut, ist eine verständliche Rede. Nur die Information, die der Mensch versteht, kann auch ihn erbauen. Was steht denn hier im direkten Zusammenhang? Ein Vers vorher, 1. Korinther 14, Vers 3, da heißt es, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und ein Vers danach, 1. Korinther 14, Vers 5. Wer weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung erfährt. Erbauung hat somit mit dem Verstehen zu tun, verständliche Rede bzw. verständlicher Gedanke. Wenn derjenige, der erbaut werden soll, es nicht versteht, kann er auch nicht erbaut werden. Aber nun gibt es die Ansicht, dass der Sprachenredner doch gar nicht versteht, was er selbst sagt. Wie kann er nun erbaut werden? Vielleicht haben wir noch in Erinnerung, was der Pastor aus Gendersheim sagte, dass der emotionale Akku durch den Alltag leer wird und dieser bei der Sprachenrede aufgeladen wird. Dabei machte er eine Bewegung, wo er seine Hände an den Bauch legte. Er zeigte auf seinen Bauch. Erbauung wird somit ganz anders verstanden, als die Bibel dies uns sagt. Wenn Erbauung über das Verstehen zum Herzen kommt, dann sieht hier dieser Pastor die Erbauung über die Emotionen. Und dies, liebe Geschwister, ist ein Trugschluss. Gefühle, Emotionen sind nie tragfähig. Wir müssen die Wahrheit durchdenken, verstehen und glauben. Der Glaube kommt immer noch aus der Predigt, die vom Wort Gottes genährt wird, und nie von den Gefühlen. Wie ist dann aber folgende Stelle zu verstehen? Aus 1. Korinther Kapitel 14, Vers 14 bis 17. Da heißt es: Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis aussprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ist es nicht so, dass diese Bibelstelle sagt, dass der Sprachenredner selbst nicht weiß, was er da spricht? Schauen wir uns den Text genauer an. Es wird hier mein Geist in roter Farbe und mein Verstand in brauner Farbe unterschieden. Die Sprachengabe, gelb dargestellt, geht nicht über den Verstand. Der Verstand bleibt bei der Sprachengabe ohne Frucht. Das heißt, er kann es nicht wirklich verstehen, was gesagt wird. Welche Worte der Geist gebraucht, ist dem Verstand verschlossen. Wenn der Sprachenredner in einer unbekannten Sprache betet, dann betet aber nicht einfach der Heilige Geist. Sehr deutlich wird hier mein Geist gesagt. Mein Geist betet. Das heißt, der Mensch betet. Er betet das, was in seinem Inneren sich abspielt. Aber das, was er dann ausspricht, ist für ihn nicht verständlich. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Ein Baby nimmt die Umwelt wahr. Es sieht die Mama und ihr Lächeln. Diese Situation hat einen vertrauten Eindruck auf das Baby. Es kennt die Mama und lächelt und macht Bubu. Dies Beispiel hinkt sicher, aber eines soll klar sein: Der Geist des Babys empfängt freudige Signale. Es sieht die Mama und erkennt sie als seine Mama. Was nun aber aus dem Mund herauskommt, ist nicht vom Verstand gesteuert. Aber seine Laute sind eine Reaktion auf das, was es versteht. Es kennt die Mama, ohne dass es Mama spricht. Jetzt zum Sprachenredner. Der Bibeltext macht deutlich, dass der Sprachenredner grundsätzlich erkennt, worum es in seinem Gebet oder in seiner Botschaft geht. Warum? Es betet der Geist des Menschen. Es ist seine Danksagung und nicht die Danksagung des Heiligen Geistes, zu der er natürlich auch dann Amen sprechen kann, dieser Sprachenredner. Im Gegensatz zu dem, der die Rede absolut nicht versteht. Er ist im Gegensatz zu dem, der nichts versteht und auch keine Ahnung hat, worum es geht, erbaut. Als die Christen an Pfingsten durch den Heiligen Geist in fremden Sprachen redete, Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Da wussten sie, dass sie von den großen Taten Gottes sprach. Apostelgeschichte 2,11. Sie wussten nicht, was sie genau sagten, aber sie wussten, worum es ging. Wenn einer die Sprache übersetzt hätte, dann hätten sie selbst keine Überraschung erlebt, da sie wussten, worum es ging. Das heißt, für den Sprachenredner ist der Inhalt seiner Botschaft bekannt. Wenn das nicht so ist, dann ist da was oberfaul. Denn die Sprachenrede ist seine Danksagung. Und somit wird er erbaut. Wozu gab Gott die Sprachenrede? Wer ist die Zielgruppe? Wissen wir, dass die Sprachenrede eigentlich für ein besonderes Volk bestimmt war? Im 1. Korinther 14, 21 bis 22, da heißt es, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und genau das hat Gott auch getan. An Pfingsten hat er zu seinem Volk Israel durch Menschen gesprochen, die diese Gabe der Sprachenrede hatten. Überall, wo die Sprachenrede auftauchte, waren auch Juden dabei, die in ihrer noch falschen Glaubensauffassung revidiert werden mussten. Wenn heute jemand in Sprachen spricht, könnte man fragen, wo ist denn der Israelit, für den deine Sprachenrede ein Zeichen zum Glauben sein soll? Denn zu diesem Zweck hat Gott diese Gabe gegeben. Die eigene Erbauung ist nur ein Nebenprodukt dieser Gabe. Hier wird der wahre Grund beschrieben. Woran kann man die göttliche Sprachenrede erkennen? Zum einen, sie ist eine echte, menschliche Sprache und kein Stammeln, kein Murmeln oder ständig Wiederholen von mehrsilbigen Tönen. Sie wird nicht eingeübt, sondern gleich gekonnt. Wer sie einüben muss, der hat sie nicht. Zum Dritten, die Worte werden vom Heiligen Geist geformt, der sich an seine Ordnung hält. Maximal drei Personen und die nacheinander und nur bei Auslegung. Wenn diese Ordnung nicht eingehalten wird, ist sie nicht vom Heiligen Geist. Zum Vierten, der Inhalt ist dem Sprachenredner bekannt. Wer absolut keine Ahnung hat, wovon er spricht, hat nicht diese Sprachengabe, die die ersten Christen hatten. Und zum Fünften, sie ist ein Zeichen für das Volk Israel, um Unglauben zu zerstören. Diese Aussage müsste schon hellhörig machen, wenn in einer Versammlung das jüdische Volk fehlt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Heiliger Geist oder falscher Geist. Menschen, die in Sprachen reden, aber gegen diese Anweisungen und Richtlinien im Wort Gottes verstoßen, bekennen, dass da doch etwas spricht. Aber was spricht denn da, wenn es nicht der Heilige Geist ist? Es kann sein, dass der Mensch sich einfach etwas vormacht. Besonders wenn man die Sprachenrede üben muss, liegt der Verdacht nahe, dass man sich erst überwinden muss, um unverständliche Laute, die aus einer aufgeladenen Gefühlswelt kommen, heraussprudeln zu lassen. Das menschliche Gefühl kann so etwas tun. Wir kennen das vielleicht, bei sehr großen Glücksgefühlen. Da kann man sich manchmal auch nicht halten und man jauchzt vor großer Freude. Diese Sprachenrede ist einfach eine menschliche Vorspiegelung, eine Fata Morgana. Auf die Frage, was spricht denn da, kann man antworten, der Mensch in seiner Gefühlswelt. Nun gibt es aber auch andere Phänomene, Phänomene, die deutlich machen, dass sie nicht eingeübt und somit nicht menschlich sind. Da gibt es ein mächtiges Drängen dieses Geistes, starke körperliche Begleiterscheinungen, die man vorher so nicht kannte. Es kann somit auch ein anderer Geist sein. Gibt es das, dass ein Christ, der doch den Heiligen Geist hat, auch einen anderen Geist bzw. einen dämonischen Geist bekommt? Schauen wir uns diese Bibelstelle an aus 2. Korinther 11, Vers 4. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Wir sehen hier, dass es sich um Christen handelt, denen Paulus schreibt. Sie haben zuerst das rechte Evangelium angenommen. Und wer ja auch das Evangelium angenommen hat, der ist ein Jünger von Jesus, der somit gerettet ist. Dann sehen wir, dass diese Christen den Geist empfangen haben. Und dann sehen wir aber auch, dass ein anderer Geist sie zusätzlich empfangen haben. Somit gibt es hier einen Hinweis, dass ein Christ nicht grundsätzlich vor Dämonen immun ist. Natürlich müssen sie sich auch diesem hingeben. Sie müssen bereit sein und willig sein, diese zu empfangen. Sie müssen sich danach ausstrecken. Aber dann können sie sie auch bekommen. Und wie geschieht das? Hier sehen wir das Kind der Welt. Es wird bei der Annahme des Evangeliums und durch den Heiligen Geist ein Kind Gottes. Nun wohnt der Heilige Geist in ihm und führt es. Wenn nun dieses Kind Gottes sich dem fremden Geist öffnet, indem es zum Beispiel um falsche Gaben bittet, dann empfängt es mit den Gaben auch den falschen Geist. Es ist immer noch ein Kind Gottes, aber es hat sich ein Agent eingenistet. Wenn dieses Kind Gottes sich diesem empfangenen Gaben und somit diesem Geist mehr und mehr öffnet, beginnt der Einfluss ständig zu wachsen. Wenn es dem Wort Gottes, dem normalen Gebet und so weiter hingegeben ist, dann bleibt der Einfluss dieses Geistes weiter gering. Manche glauben, dass das nicht möglich ist. Das habe ich auch eine lange Zeit. Gott und der Dämon kann nicht zugleich in einem Menschen sein, war meine Devise. Der Stärkere treibt doch den Schwächeren hinaus. Liebe Geschwister, dies tut er auch. Aber es kann sein, dass es für eine Zeit nicht so ist. Der Hausherr ist immer der Mensch. Der Mensch erlaubt dem Herrn Jesus, was dieser tun darf. Wir können heute noch sündigen, obwohl Christus doch der Herr in unserem Leben sein soll. Aber er ist nicht so Herr, dass er uns das in der Weise verbietet, dass wir es nicht tun könnten. Wir können leider sündigen. Im Himmel kann der Teufel auch zu Gott kommen und die Frommen verklagen. Sicher wird der Teufel auch mal hinausgetan werden, aber zurzeit noch nicht. Der Christ hat immer die Möglichkeit, trotz Innewohnung des Heiligen Geistes, wie ich schon sagte, zu sündigen. Der Heilige Geist hält das aus und bemüht sich, dass der Christ wieder zurückkommt. Wieso soll nicht auch dies gehen, wenn der Christ sich bewusst solchen Geisteserfahrungen öffnet, dass der fremde Geist zu ihm kommt? Wir haben doch gelesen, dass man einen fremden Geist als Gotteskind empfangen kann. 2. Korinther 11, Vers 4. Was ist nun zu tun? Du kennst die Kriterien aus dem Wort Gottes. Wenn nur in einem Punkt deine Gabe dem biblischen Maßstab widerspricht, dann sei alarmiert. Sage dich von diesem Geist und diesen falschen Gaben los. Mache im Gebet deutlich, dass du unter keinen Umständen übernatürliche Gaben außerhalb der Ordnungen Gottes haben möchtest. Wende dich an den Herrn Jesus und lass dich befreien. Lies das Wort Gottes und lass dich nicht blenden von einem Feuerwerk der Versprechen. Wenn du in Sprachen redest, dann geht alles wie von selbst. Das hatte man früher auch mal über eine Zigarettenmarke gesagt. Ja, greife nur dazu, dann geht alles wie von selbst. Das hat Gott niemals versprochen, auch damals nicht, als es noch Christen gab, die diese Sprache sprachen, die in fremden Sprachen reden konnten. Wo Gott Gehorsam fordert, zum Beispiel, ernähre dich von seinem Wort, dann wird er das nicht einfach automatisch durch Sprachenrede schenken. Wenn du unter Gebetsmüdigkeit leidest, dann wird es nicht automatisch durch Sprachenrede aufgehoben. Gott will deinen Gehorsam, dein Gebet, deine Hingabe, deinen Fleiß. Und suche eine gesunde Gemeinschaft von Christen und bitte um Hilfe. Es ist keine Katastrophe, hingefallen zu sein oder sich unwissend in fremdes Gebiet gewagt zu haben. Es ist aber verhängnisvoll, wenn man trotz besserem Wissen nichts tut, wenn man verdrängt, schweigt und es als Teil seines Lebens pflegt. Gott gebe uns allen die Gnade, dass wir die Geister unterscheiden können. Amen.